Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Sehr geehrte Damen und Herren, zu Hause, wo auch immer Sie unterwegs sind und hier auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich sehr, Sie durch die nächste halbe Stunde begleiten zu dürfen. Der Gast jetzt ist ein ganz besonderer Autor und zwar Drago Jančar. Er gilt als der bedeutendste slowenische Autor der Gegenwart, wurde in den 70er Jahren wegen feindlicher Propaganda, wie es damals hieß, inhaftiert. Zu seinen bekanntesten Büchern zählt unter anderem der Roman Der Galeerensträfling, soeben neu erschienen im Scholney Verlag, ist sein jüngster Roman mit dem Titel Wenn die Liebe ruht. Drago Jančar, Prisrčan pozdrav, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Drago Jančar, ich würde gern mit einem kleinen Zitat aus diesem Buch beginnen, bevor wir erzählen, worum es im Großen und Ganzen in diesem Roman geht. Und zwar heißt es darin an einer Stelle: Das Böse liegt nicht in dem, was wir getan haben und was wir tun. Das Böse liegt in der Antwort auf die Frage, wie wir versucht haben, dass es in die Welt gekommen ist. Ich finde, ein ganz interessanter Moment in diesem Roman, womit wir bei der Frage wären, inwiefern Ideologisierung dazu fähig ist, Wahrheit zu zerstören und damit auch Menschen zu zerstören. Und meine daran anschließende Frage wäre, Drago Jančar, ist Literatur immer in der Position, nicht ideologisch zu sein, um nicht zu sagen, anti-ideologisch zu sein?
Jetzt müssen die Literatur Ich glaube, dass die Literatur nicht so eng mit der Ideologie
verbunden sein darf. Die Ideologie ist immer was anderes als gute Literatur. Immer, wenn ich etwas über die Politik sagen möchte, dann schreibe ich ein Essay. Wenn ich aber über die Menschen sprechen möchte, über das Leben, über die Schicksale von Menschen, die erschütternd sind in einem gewissen historischen Moment, dann rede ich nicht über Ideologie direkt. Natürlich ist Ideologie und Politik immer mit dabei. Und das nimmt auch Einfluss auf unser Leben. In diesem Sinne könnte man sagen, dass jedes Buch zu einem gewissen Maße auch politisch sei, so wie auch mein Buch, das ein historisches Buch ist. Sie haben das Böse erwähnt und das ist natürlich ein Thema, über das ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe. Also ich habe mir gedacht, was war wichtig in diesem Moment, wo der Krieg angefangen hat. Also ich habe mir vorstellen versucht, wie die Menschen gelebt haben. Sie haben gelebt ganz normal, so wie Sie und ich heute. Und dann plötzlich gab es den Krieg, es gab Schicksalsschläge, auf die sie nicht vorbereitet waren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie war es damals um die zwischenmenschlichen Beziehungen bestellt, um die Liebe.
Um den Leserinnen und Lesern, um dem Publikum noch einmal deutlich zu machen oder einmal deutlich zu machen, was der narrative Rahmen dieses Romans ist, damit uns das Publikum auch folgen kann. Es geht in diesem Roman, er spielt in Maribor und zwar nicht in dem Marburg, das in der Nähe von Frankfurt ist, sondern in der zweitgrößten slowenischen Stadt, die Maribor heißt, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine überwiegend deutschsprachige Stadt war. In Maribor ist dieser Roman angesiedelt, Zeit des Geschehens während des Zweiten Weltkriegs. Hitler-Deutschland hat Jugoslawien schon überfallen. Und Drago Jančar erzählt in diesem Roman die Irrungen und Verwirrungen durch diese zugespitzte politische Situation anhand dreier Figuren. Eine davon ist eine Frau, zwei Männer, einer davon ein überzeugter Nationalsozialist, der in dieses Überzeugtsein hinein stolpert, könnte man sagen, und der zweite entschließt sich, sich den Partisanen anzuschließen. Warum war es Ihnen wichtig, Drago Jančar, diese drei Figuren in diesen Kontext zu stellen? Was hat es mit dieser Figurenkonstellation auf sich?
Ich glaube, man muss wirklich den historischen Rahmen erklären, um die Geschichte verstehen zu können. Vielleicht muss ich noch etwas dazu sagen. Sie haben vorher das Böse erwähnt. Und Maribor war ein Gebiet, historisch gesehen, wo das Böse sich sehr frei entfalten konnte. Also das war ein Grenzgebiet, zum Beispiel Celje, Cilli, Maribor, Marburg. Das waren Städte, die in den Augen der deutschen Nationalisten als verlorenes Land angesehen wurden. Da gab es auch eine starke deutschsprachige Minderheit und da gab es sehr viel Hass. Und man hat noch miteinander gelebt, aber im 19. Jahrhundert kam es immer wieder zu nationalen Kämpfen, zu kulturellem Kampf auf dem Gebiet der Literatur. Sogar die Dichter haben über diese Differenzen gesprochen. Im Jahr 1941 ist die Wehrmacht nach Maribor gekommen und das war auch der Anfang des Angriffs auf Jugoslawien und viele Bürger aus Maribor haben die deutschen Soldaten mit Brot und Salz willkommen geheißen. Das waren Mitglieder der deutschen Minderheit dort, aber auch viele Slowenen, die mit dem Königreich Jugoslawien damals nicht zufrieden waren. Also das war auch eine monarchistische Diktatur und man hat die Wehrmacht sozusagen als Erlöser, Befreier angesehen. Und man muss wissen, dass seit dem Ersten Weltkrieg erst 20 Jahre vergangen sind. Die Leute in Maribor haben erwartet, dass jetzt die österreichischen Soldaten zurückkehren, dass der gute alte österreichische Staat mit seiner geordneten Bürokratie zurückkommt. Sie waren nicht vorbereitet, dass mit dem Nazismus was anderes kommt. Also die Gestapo ist gekommen, die Gewalt ist gekommen, Umsiedlungen gekommen, kam auch Adolf Hitler, der in Maribor gesagt hat, macht mir dieses Land wieder deutsch. Also das ist eine Aussage, die sehr berühmt war bei uns. Und es kam zum gesteigerten Terror. Es kam auch zum Widerstand. Und durch diesen Widerstand war der Terror immer schlimmer. Und mitten von diesem historischen Chaos, der plötzlich entstanden ist, leben diese drei Figuren in meinem Roman. Der eine ist Mitglied der deutschen Minderheit in Maribor und natürlich fühlte er sich dem Nazismus angetan. Er meinte, die Erlösung kommt aus Deutschland, also die persönliche Erlösung seiner Lage. Und die andere Figur, ein Geodät, war früher nicht politisch und hat sich dann plötzlich entschlossen, sich den Partisanen anzuschließen. Und dann haben wir hier noch die Hauptrolle, das ist eine weibliche Figur, die ihrem Freund, also diesem Partisanen, helfen möchte. Und sie will ihm so helfen, dass sie diesen anderen Protagonisten, also diesen Deutschnationalisten, der jetzt bei der SS ist, bittet, ihren Freund da freizulassen. Und da gibt es diesen Gegensatz zwischen Liebe und Hass und Gewalt. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob die Liebe überleben kann.
Wenn wir kurz, weil Sie mich zum Titel führen, eben diese Frage bleibt eine offene, überlebt die Liebe eine so katastrophische Zeit oder nicht? Einerseits ja, andererseits nicht. Dieser Titel, Wenn die Liebe ruht, ist Lord Byron entnommen. Was hat es mit Lord Byron in Zusammenhang mit Ihrem Roman auf sich?
Die Verbindung zwischen Lord Byron und diesem Roman ist nur die, dass ich, als ich zum ersten Mal diese Worte von Lord Byron gelesen habe, noch zu Gymnasialzeiten, wurde ich gerührt von diesem Gedicht. Also das fand ich einfach schön und es blieb mir in Erinnerung und deswegen habe ich das als Titel genommen. Im Roman geht es immer um das Poetische und die Banalität des Bösen auf der anderen Seite, wie Hannah Arendt das ausdrücken würde. Und deswegen hat das Poetische eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Roman. Lord Byron hat in einem Vers gesagt, alles wird müde, alles ermüdet, auch die Liebe. Und ich glaube, besonders in Kriegszeiten ermüdet die Liebe sehr schnell. Und es ist mit einer jugendlichen Erinnerung von mir verbunden. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle in meiner Erzählung, also ob die Liebe überhaupt noch möglich ist in solch schrecklichen Zeiten, die plötzlich über unser Gebiet gekommen sind. Ich habe schon meine Jugendjahre erwähnt gerade und dazu möchte ich noch sagen, meine gesamte Jugend habe ich Geschichten über die Gewalt gehört. Also ich bin in diesem partisanen, sozialistischen Geiste erzogen worden. Aber ich habe schreckliche Geschichten von allen Seiten gehört. Zunächst die Geschichten über die narzisstische Gewalt in meiner Stadt, dann später auch die Geschichten über die Gewalt, die unserer Seite nach dem Zweiten Weltkrieg aus Revanchismus den Opfern angetan hat. Und so war meine Kindheit, meine Jugend voller Geschichten über die Gewalt und ich wollte nicht darüber schreiben, ich habe das unterdrückt und eines Tages habe ich ein Foto gesehen, das war eine Postkarte, eine ganz ruhige Postkarte, das war ein herbstlicher Vormittag in Maribor, zwei Mädchen plaudern da in der Ecke und in der Ecke habe ich dann eine SS-Uniform festgestellt und es wurde mir plötzlich klar, dass diese Postkarte, dieses Foto in Kriegszeiten aufgenommen war und da sieht man diesen Gegensatz, die Leute leben normal, aber es gibt auch die SS und so ist die Geschichte, hat angefangen über diese Frau, die einen SS-Offizier darum bittet, ihren Freund aus den Gestapo-Gefängnissen rauszulassen. Und so beginnt meine Erzählung. Also in England sagt man all conquer love, also die Liebe siegt, aber ich glaube, die Liebe siegt immer, nur im Krieg nicht. Und hier ist es umgekehrt, also alles andere siegt, nur die Liebe nicht. Meine weibliche Hauptrolle, diese Figur überlebt zwar körperlich, aber seelisch ist sie zerstört.
Das ist eine der Kernschichten dieses Romans, dass eine solche Katastrophe, wie es ein Krieg ist, zumal der Zweite Weltkrieg, niemand unbeschadet und unbeschädigt überlebt, unabhängig davon, in welcher Position die oder derjenige war, auch ideologisch gesehen, während das Ganze stattgefunden hat. Drage Vanja, wenn wir kurz bei diesen ideologischen Verwerfungen bleiben, Ihre Literatur ist ja nicht zuletzt bekannt dafür, dass Sie sich immer schon auch mit den problematischen Seiten des, ich nenne es jetzt vereinfachend, Partisanentums beschäftigt haben. Eine dieser Figuren, die zentral ist in Ihrem Roman, schließt sich dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten an, gegen den Faschismus und gerät aber im Zuge dieses Kampfes selbst auch in sehr moralisch fragwürdige, existenziell zutiefst betroffen machende Situationen. Ist jede Form des ideologisch sich Einbringens mit einer Gefährdung verbunden?
Ja, natürlich ist der Widerstand, also meine Lieblingsfigur oder meine Sympathie liegt bei dem Widerstand natürlich, aber man muss ehrlich zugeben, in diesen extremen Situationen während der Krieg gibt es Spannungen, auch auf der Seite des Widerstands der Partisanen, auch da kam es zu Streitereien, zu Grausamkeiten. Und diese Grausamkeiten waren so schlimm, dass man sie sich vorher, bevor man aufgebrochen ist in die Wälder, gar nicht vorstellen konnte. Also mein Buch spielt im Jahr 44, Anfang 45. Die Russen sind schon in Preußen, in der Nähe von Berlin schon. Und unter den Partisanen kommt es zu einem Paranoia. Alle, die neu hinzukommen, werden als deutsche Spitzel angesehen, potenziell. Und in diesem Paranoia kommt es zu einem System von Verhörungen und als mein Protagonist zum zweiten Mal sich den Partisanen anschließt, dann wird er wieder gehört, ganz genau so verhört, wie er in dem Gestapo-Gefängnis davor verhört wird. Also er wurde von beiden Seiten verhört und niemand hat ihm geglaubt. Und man muss noch etwas dazu sagen. Die Partisanen in Slowenien waren zunächst eine Koalition. Das waren die Christsozialisten, die Kommunisten, die Vertreter eines Kulturvereins und Turnvereins. Und das war eine Koalition. Am Ende des Krieges aber haben die Kommunisten die Macht übernommen. Die haben am Ende des Krieges schon erwartet, dass sie den Staat auch übernehmen. Und diese Kommunisten innerhalb von der Partisanenbewegung hatten schreckliche Angst von allen, die nicht Kommunisten waren. Und so entstand eine Stimmung von revolutionärer Gewalt schon innerhalb der Partisanenbewegung, noch bevor das Krieg geendet hat. Und also symbolisch wollte ich zeigen, dass mein Protagonist zunächst von den Narzissten verhört wurde und später von den Partisanen. Und die Methoden waren gleich. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kommunisten tatsächlich die Macht übernommen haben, hat man auch die Mitglieder dieser deutschen Minderheit teilweise umgebracht oder ausgewiesen. Also man hat quasi nur die deutschen Gefängnisse übernommen und die Gewalt ist weitergegangen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. In diesem ideologischen Irrsinn, in diesem Kontext, also das war ein Irrsinn davor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Jugoslawien war nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr stalinistisch und nach dem Streit mit Stalin im Jahr 1948 hat sich vieles verändert. Also in meiner Jugend durfte man schon alle Schriftsteller der Welt lesen, alles war sehr offen. Aber die ersten Nachkriegszeiten waren wirklich eine schreckliche Zeit. Mein Vater war auch im Konzentrationslager. Ich habe mit Leuten gelebt und gesprochen, die bei den Partisanen waren. Ich habe Leute getroffen, die zu der deutschsprachigen Minderheit in Maribor zugehört haben. Und ich glaube, heute ist die Zeit angebrochen, wieder darüber zu sprechen. Also ich würde nicht sagen, dass mein Buch ein historisches Buch ist, aber ich glaube, die heutigen Ideologien sind sehr gefährlich. Und leider kann es in jedem Moment dazu kommen, dass uns wieder diese Gewalt, dieser Irrsinn ereilt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man so ein Buch schreibt. Also Maribor ist eine kleine Grenzstadt, so wie Graz oder andere Städte, wo sich die Nationen, die Ideologien vermischen. Das war ein Kessel, aber diese Geschichten aus diesem Kessel können auch der heutigen Welt was sagen.
Ich glaube, es ist sehr wichtig, nochmal nicht zuletzt in Ihrem Zusammenhang zu betonen, dass auch dieser Roman eindeutig macht, wo Ihre Sympathien liegen, eben auf der Seite des Widerstands gegen den Faschismus. Gleichzeitig macht dieser Roman, und das ist für mich eigentlich die größte Tragödie, die dieser Roman fokussiert, deutlich, dass die Wahrheit von Widerstand einen sehr kurzen Moment offenbar hat. Das Aufbegehren gegen den Faschismus, das ihr Held zu Recht und Gott sei Dank empfindet, treibt ihn nur eine sehr kurze Zeit um in einer wirklich wahren Aufrichtigkeit. Ist das vielleicht überhaupt die Tragödie auch des politischen Widerstandes, dass wenn Gerechtigkeit dann nur für sehr kurze Zeit überhaupt von Dauer sein kann, offenbar?
Das ist eine Frage, auf die besser Albert Camus antworten könnte und nicht ich. Also wenn ich das vereinfache, will ich sagen, dass Widerstand notwendig ist, auch wenn er ein bisschen absurd ist. Also ich glaube, nur durch Widerstand kann man die eigenen humanistischen Werte vertreten, also die wir in uns tragen. Und in all meinen Figuren suche ich nach diesen humanistischen Werten, die irgendwo noch versteckt sind. Auch Flaubert sagte einmal, ich bin Madame Bovary, und so musste ich mich auch in den SS-Offizier hineinleben oder einfühlen. Ich musste ihn verstehen, so wie auch diesen Partisanenoffizier. Und ich musste mich in diese weibliche Figur, also Sonja, einfühlen. Sonja hat ihren Freund zweimal gerettet und hat selbst den höchsten Preis dafür bezahlt. Sie hat körperlich überlebt, aber seelisch nicht.
Drago Janče, erlauben Sie mir, wir nähern uns allmählich dem Ende unseres Gesprächs, leider, das man natürlich vertiefen sollte und könnte, aber weil wir bei Widerstand sind, viele Gespräche hier auf der Frankfurter Buchmesse, dominierendes Thema ist Peter Handke, der Literaturnobelpreis an Peter Handke. Peter Handke hat seine Position immer verstanden als eine im Widerstand zu der herrschenden, vorherrschenden Sprache. Jetzt ist mir bekannt und vielen anderen, dass Sie zu den frühen Kritikern der Positionierung Peter Handkes zählen. Peter Handke hat ja Slowenien, um es jetzt sehr vereinfachend zu sagen, sehr früh von seiner jugoslawischen Landkarte abgeschrieben, nämlich zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass Slowenien diesen jugoslawischen Kontext verlassen möchte. Wie ist Ihre Sicht auf die, nicht Debatte, sondern wie ist Ihre Sicht auf die Standpunkte, die Peter Handke im Zusammenhang mit Jugoslawien geäußert hat über Jahre hindurch?
Ich hoffe, dass Sie mir diese Frage nicht stellen. Gerade gestern habe ich eine Frage dazu bekommen und ich bat darüber nicht zu sprechen, aber jetzt bin ich hier auf der Bühne und ich glaube, ich muss wohl eine Antwort geben. Also ich habe nie im Leben Kommentare zu Literaturpreisen abgegeben und auch den Nobelpreis möchte ich nicht als Literaturpreis jetzt hier kommentieren. Es stimmt aber, dass ich über Peter Handke geschrieben habe. Wir haben uns einmal in Paris getroffen und wir haben ein sehr schönes Gespräch bei Weißwein geführt und immer, wenn ich über ihn geschrieben habe, habe ich das sehr gerne getan. Also ich habe zum Beispiel eine Besprechung über das wunschlose Unglückgespräch geschrieben. Das ist ein Buch, das ich sehr, sehr mag. Und auch die Wiederholung spricht über die Kärntner Slowenen. Das ist hervorragende Literatur. Sie wissen aber, dass eines der ersten Werke von Peter Handke Publikumsbeschimpfungen sind. Und Handke ist ebenso. Er wird das Publikum bis zum Ende beschimpfen und das Publikum liebt ihn trotzdem und liest ihn trotzdem. Also ich glaube, Handke als Schriftsteller, als Provokator schätze ich sehr. Also in diesem Sinne glaube ich, dass es gerecht ist, dass er den Nobelpreis erhalten hat. Also ich möchte ihm sogar gratulieren. Ich glaube, er verdient das als Autor. Auf der einen Seite verdient er das als Schriftsteller und auf der anderen muss ich aber schon zugeben, dass es mich persönlich geschmerzt hat, als ich gesehen habe, dass er am Begräbnis von Milosevic teilgenommen hat. Das konnte ich nicht verstehen, aber ich werde deswegen meinen Lieblingsschriftsteller Handke nicht aufgeben. Soll ich Hamsun nicht mehr lesen oder aufhören? Also auch Hamsun hat sich politisch sehr zwiespältig positioniert, aber ich liebe seine Literatur. Und als ich Handke damals zum ersten Mal zu Serbien geäußert hat, war ich in Bosnien. Und ich muss sagen, Handke wanderte durch Serbien, wo keine Bombe gefallen ist in dem Moment. Und ich war zu dem Moment in Sarajevo, wo tatsächlich Bomben gefallen sind, wo Häuser beschädigt wurden. Und da habe ich einen Text geschrieben, Gerechtigkeit für Bosnien. Und da von diesem politischen Statement möchte ich nicht, also da nehme ich nicht zurück. Ich schätze meinen Freund, den Schriftsteller Peter Handke, aber politisch in diesem Balkankrieg kann ich ihn nicht verstehen und gutheißen. Ich sehe das als einen Moment der Blindheit, der Erblindung, und wir alle haben solche Momente, wo wir irren. Ich hoffe, dass er in einem Moment das auch zurücknimmt. Ich glaube, jeder kann über sich selbst sprechen, aber und seine politischen Ansichten sprechen, aber ich glaube, die Unterstützung, die nicht Serbien galt, sondern nur dem Regime, dem Milosevic, das sollte er schon zurückgeben. Also das ist wirklich etwas Schlimmes. Vielleicht hat er um die Verbrechen von Srebrenica damals nicht die ganze Wahrheit gekannt, als er darüber schrieb, aber das sollte man schon zurücknehmen. Ich kann da keine eindeutige Antwort geben. Also ich sehe ihn als einen Wegbegleiter, literarischen Freund. Ich bin auch an Kärnten Slowenen eingebunden. Also ich bin sehr zwiespältig. Und ich glaube, bei allen Preisen ist es so, dass der, der den Preis verteilt, die Verantwortung übernehmen muss, im Guten wie im Bösen.
Lieber Drago Janča, sehr geehrtes Publikum, vielen Dank für Ihre Einschätzungen auch noch, was diese Debatte angeht. Drago Janča, sehr geehrte Damen und Herren, lesen Sie dieses Buch. Ich finde, es ist eines der eindrücklichsten aus der letzten Zeit, aufs Hervorragendste übersetzt von Daniela Kotzmuth. Wenn die Liebe ruht, viel Vergnügen beim Lesen. Vielen Dank, Drago Janča. Hvala lepa.